Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Als auch dem Letzten klar wurde, was das Internet für Möglichkeiten der Vernetzung bietet, war ja die Hoffnung ganz groß, im Netz könnte der Ausgangspunkt für ganz große politische Veränderungen liegen. Keine Parteien mehr nötig, keine große Orga, ein paar richtige gute Nachrichten an die guten Leute und es kann losgehen. Die Soziologin Zeynep Tufekci hat sich das angeschaut, was von diesem Heilsversprechen im Prinzip übrig geblieben ist. Denn wenn wir heute auf das Thema gucken, da gibt es ja ziemliche Ernüchterung. Wir haben mittlerweile einfach oft gesehen, wie politische Netzprotestbewegungen als Sturm starteten und als laues Lüftchen verebbten. Ne? Also Occupy Wall Street fällt mir da ein. Oder auch zum Beispiel dieses Umbrella Movement in Hongkong. Warum das so ist, versucht Zeynep Tufekci eben zu analysieren. Die ist Soziologin, lehrt an der University of North Carolina in Chapel Hill, ist selbst sehr aktiv im Netz und hat gerade ein Buch veröffentlicht, das da heißt Twitter and Tear Gas, also Twitter und Tränengas, The Power and Fragility of Networked Protest. Also Fragen an unseren Netzreporter Michael Gessert, du hast das Buch gelesen. Wie kommt die Autorin auf dieses Thema?
Ja, auf das Thema, da ist sie schon ganz lange mit beschäftigt und der Titel jetzt hier mit dem Teargas, das ist eine Anspielung auf das Tränengas eben vom Gezi Park 2013 in Istanbul. Die Autorin, die stammt ja aus der Türkei, die war früher Programmiererin und hat auch noch die Militärdiktatur damals in den 80ern noch miterlebt und war dann während der Proteste in Istanbul auf dem Platz im Gezi Park da eben und hat mitbekommen in den ganzen Jahren, wie sich die Technik gewandelt hat, welche Macht da die sozialen Netzwerke entfalten konnten und das hat alles ihre Perspektive geformt. Es ist auch relativ klar, wie sie politisch verortet ist, nämlich wirklich links und anti-autoritär eingestellt. Und sie ist eben, das kann man in dem Buch auf jeder Seite lesen, sie ist nach wie vor begeistert vom Potenzial von Twitter, vor allen Dingen auch von Facebook, nach dem Motto eben, ein Einziger kann eine Revolution ausrufen oder eben starten und andersherum. Es kann irgendwo eine ganz unterdrückte, alleingelassene Minderheit sein, die niemand kennt und plötzlich ein einziges YouTube-Video und man nimmt sie wahr.
Also all das, was sich zum Beispiel auch im arabischen Frühling ja gezeigt hat.
Genau, und erinnern wir uns auch noch dran, da war ein ganz großer Enthusiasmus, das hat in dem Buch einen ganz breiten Raum und Tufekci war auch selbst dabei bei verschiedenen Szenarien in Ägypten am Tahrirplatz, beim Sturz Mubaraks und dann in der Türkei eben. Sie hat Aktivisten befragt, auch von ihren Mitarbeitern befragen lassen, hat Big Data Analysen gemacht, hat ausgewertet, was eben da in Facebook, in Twitter abgegangen ist, um halt die Mechanismen, um die Dynamik dieser ganzen Wechselbeziehungen, Netz und eben Straße zu verstehen.
Wenn wir da allerdings jetzt auf die politische Realität heute schauen, also mal abgesehen von Tunesien, da ist ja vom arabischen Frühling und von diesem ganzen Anfangsenthusiasmus nicht mehr viel übrig geblieben. Ne?
Ganz genau. Und das ist so ein bisschen, hat sich das auch im Gefühlsleben von Zeynep Tufekci abgespielt. Sie hat das ja miterlebt. Vom Enthusiasmus zu einer doch sehr viel nüchternen Sichtweise jetzt mittlerweile, wobei sie ganz, ganz deutlich klarstellt und eine ganz deutliche andere Position einnimmt gegenüber so einem grundsätzlichen Netzpessimismus, wie das zum Beispiel Evgeny Morozov macht. Der ist ja bekannt für seine Kolumnen in der FAZ, Guardian oder Le Monde Diplomatique. Das ist so ein bisschen so ein Erklärbär des Netzes auch. Sie hält das für falsch oder sogar für bösartig. Er spricht ja von Selektivismus und hat die These eben dieses Klicken, nur klicken, liken und retweeten, das ist wohlfeil, das ist wirkungslos und hält die Leute sogar eher davon ab, tatsächlich politisch aktiv zu werden. Das alles glaubt die Autorin hier nicht.
Aber dieser Enthusiasmus vom Anfang einer Bewegung, den dann tatsächlich in so eine politische Realität quasi zu übersetzen und das dann auch noch nachhaltig auf lange Sicht, das ist ja schon ein ziemlich hartes Unterfangen einfach.
Genau, oder vielleicht ist es auch so gar nicht so einfach machbar. Sie hat da ein Standardbild für.
And I've come to realize that part of the problem is that today's protests have become a bit like climbing Mount Everest with the help of 60 Sherpas and the internet is our Sherpa.
Ja, sie sagte also, das ist quasi zu vergleichen mit einer Expedition auf dem Mount Everest, wo relativ unerfahrene Bergsteiger da hochkraxeln mit der Hilfe von Sherpas. Die haben in die Fixseile montiert, die schleppen in die Sauerstoffflaschen, die Rucksäcke und so weiter. Die schaffen das also. Sobald irgendeine ganz Kleinigkeit schief geht, wird klar, sie sind eigentlich nicht ausreichend trainiert, sie sind nicht gerüstet. In dem Vergleich hier, das Internet, die Social Media sind halt die Sherpas und da entstehen blitzschnell ganz große Bewegungen. Sobald was schief geht, läuft es eben ganz aus dem Ruder. Die Leute haben das politische Handwerk nicht gelernt, haben nicht gelernt, wie man eben Strukturen nachhaltig organisiert, Meinung bildet, eben abstimmt, Position abstimmt, Effizienz dann auch in der Kommunikation mit Medien, mit Politikern und so weiter. Und dann reibt sich so eine Bewegung sehr schnell auf und verpufft.
Aber ich meine, dieses Handwerk, das ist ja auch ne, das ist ja auch keine Zauberei, das könnte man ja lernen, ne?
Ja, das ist auch gerade ihr Hoffnungsschimmer. Das ist sozusagen der positive Aspekt im Buch und auch so ein bisschen, was sie dann sagt. Sie hat aber auch den negativen Aspekt natürlich auch. Auch die autoritären Regime haben ja in den letzten Jahren was dazugelernt. Die haben das ja auch mitverfolgt und die haben gelernt, wie sie diese Netzkommunikation doch wieder blocken können, wie sie doch wieder zensieren können in diesen Medien, auch überwachen. Und sie haben eigentlich noch was viel Besseres mittlerweile. Die haben ja gelernt, wie sie selbst Social Media nutzen, um eben Verwirrung zu stiften, um ihre Version zu verbreiten. Wir sprechen jetzt hier von Strategien, eben Fake News, von Bots, wir sprechen von Trollfarmen.
Was schlägt denn die Autorin dann vor? Also was kann denn da helfen, damit sich so eine digitale Bewegung dann besser organisieren und nachhaltig machen lässt?
Also richtige Patentrezepte oder Handlungsanweisungen habe ich da nicht entdecken können. Dafür sind auch die Szenarien zu unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Du hast ja ein paar Beispiele genannt am Anfang. Und ich würde sie so verstehen, dass ab einem bestimmten Moment eben aus der reinen Virtualität dann eben doch in die Vor-Ort-Struktur reingegangen werden muss, eben zu dem Bild, was sie da gebraucht hat. Das ist eine Sache, die man in dem Buch kritisieren könnte. Eine zweite Sache, es ist ja wirklich die Frage, ob im Moment überhaupt die Leute diese Perspektive von Zeynep Tüfekci da teilen, denn es in großer Teil der Bevölkerung in vielen Ländern ist gar nicht links und antiautoritär und aufklärerisch. Ist in Deutschland so, es ist in den USA Trump gewählt worden, es ist in Russland so, in der Türkei so. Also der Trend geht vielleicht eher in die Gegenrichtung, zu mehr Autorität. Und da ist man so ein bisschen pessimistisch. Aber Fazit, was Besseres, als eben diesen Diskurs fortzuführen, auch im Netz, in den Social Media, fällt mir auch nicht ein.
Die Soziologin Zeynep Tüfekci hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Twitter and Tear Gas, in dem sie analysiert, warum übers Netz organisierte politische Proteste den Enthusiasmus der ersten Tage nur schwer nachhaltig in politische Veränderungen umsetzen können. Und Michael Gessert hatte die Infos dazu. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.